Hallo zusammen, Oase Podcast, diese Woche schon am Montag. Wir haben heute eine Brennpunktfolge, eine aktuelle Folge, die wir machen wollten, weil wir uns ein bisschen dazu gezwungen gesehen haben. Mir gegenüber sitzt meine liebe Kollegin Laura. Hallo Laura.
Guten Tag.
Na, wie geht's dir?
Doch, gut.
Gut.
Und dir?
Ja, ich habe das Wochenende gut überstanden, es war schön. Und jetzt freue ich mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Nicht ganz alleine, wir haben heute einen Gast. Mhm. Aus aktuellen Gründen, den werden wir auch gleich vorstellen. Es ist so, dass wir in der letzten Woche zusammengesessen haben hier und uns so ein bisschen unterhalten haben über alles, was gerade so aktuell ist. Natürlich besonders über die Corona-Pandemie und auch die damit verbundenen Maßnahmen, die jetzt so nach und nach ergriffen werden. Hier in Mühlheim an der Ruhr zum Beispiel haben wir seit Freitag eine Ausgangssperre zwischen 9 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Und wir wollen mit diesem Podcast heute ein bisschen reagieren auf viele Dinge, die wir in sozialen Medien, sozialen Netzwerken, in den Nachrichten und so weiter gehört, gelesen haben, mitbekommen haben. Und wie es halt immer so ist, wenn man keine Ahnung hat, muss man sich jemanden einladen, der die Ahnung hat.
Deshalb sind wir auch Sozialarbeiter.
Genau. Wir wissen halt nichts, aber wir wissen...
Wir können alles nur ein bisschen.
Genau. Und vor allen Dingen haben wir Kontakte zu Menschen, die viel wissen.
Genau.
Und das ist immer gut so. Es ist so, dass wir im Jugendhaus eigentlich immer auch einen Bildungsanspruch haben an unsere Mitarbeitenden, an unsere Besuchenden, an unsere Zuhörenden dieses Podcasts und so weiter. Und wir sind oder wir begreifen uns auch mit unserem Bildungsauftrag in diesem Podcast als eine Institution, die euch zu Hause an euren Endgeräten, wo ihr das hier hört, eine Art Handwerkszeug mit an die Hand geben wollen, wie man beispielsweise auf gewisse Phänomene reagiert. Das ist auch der Grund, wieso wir beispielsweise politische Bildung machen. Wir machen Gedenkstättenfahrten, wir machen politische Seminare und so weiter. Nicht, weil wir denken, dass ihr beispielsweise, Repräsentanten der rechten Ecke seid, sondern gerade deswegen, weil wir sagen, wenn Leute aus der rechten Ecke euch vollquatschen, dann braucht ihr ein Handwerkszeug, womit ihr euch quasi inhaltlich und rhetorisch verteidigen könnt. Und genauso ein bisschen, das wollen wir heute auch in Bezug auf die Corona-Maßnahmen, die verschärften Corona-Maßnahmen und generell das ganze Thema Pandemie machen. Es ist also so, dass das Phänomen Querdenker, Reichsbürger, Neonazis und so weiter einfach gerade momentan sehr medienpräsent sind, dass es große Kritik an den Politikerinnen und Politikern gibt, an den Regierungen, sei es Bundesregierung oder Landesregierungen. Und dass viele Leute, zumindest so unser Eindruck, schnell in eine Ecke abdriften mit dem, was sie sagen, die wir nicht ganz so gut finden oder die wir nicht ganz so unterstützen mögen. Denn wir wollen ganz klar differenzieren zwischen Kritik, inhaltlicher Kritik an Maßnahmen und verschwurbelten Verschwörungstheorien zum Beispiel. Ziel dieses Podcasts heute ist es nicht, dass wir uns darüber austauschen wollen, was wir von den Corona-Maßnahmen halten. Das sollte nämlich jeder für sich selbst ausmachen. Sondern wir wollen einfach informieren, was es überhaupt gibt und wie eigentlich so die rechtliche Grundlage aussieht. Nicht wahr, Laura?
Genau. Wir wollen auch gar nicht, also was ich auch wichtig finde, ich glaube, wir wollen auch nicht irgendwelche Meinungen nicht hinnehmen oder so, sondern durch das Aufklären einfach einen Überblick verschaffen.
Ganz genau, darum geht es uns.
Also es geht uns nicht darum, dass wir hier heute haten, sondern dass wir ein bisschen sachlich an die Sache rangehen. Und das, was immer so der größte Kritikpunkt, der immer so kommt aus der Querdenker-Seite, ich nenne das jetzt einfach so, ihr wisst, wie ich das meine, ist halt, dass das Infektionsschutzgesetz, das war auch letztes Jahr schon so, als das kam, immer verglichen wird oder oft verglichen wird mit dem Ermächtigungsgesetz.
Von 1933.
Ganz genau. Mhm. Und das spielt jetzt auch wieder eine Rolle, weil ja die bundeseinheitliche Notbremse kommen soll, die sogenannte. Mhm. Wo also das Infektionsschutzgesetz, glaube ich, um einen Paragraphen erweitert wird, der im Prinzip verschiedene Maßnahmen bei einer Inzidenz von 100 an drei folgenden Tagen ja, wo diese Maßnahmen greifen sollen. Die kann ich auch mal kurz vorstellen. Die sind eigentlich gar nicht so neu. Die werdet ihr alle kennen. Denn im Prinzip sind das einfach die Maßnahmen, die auch bei einem Lockdown oder bei den ganzen Lockdowns, die wir schon hatten, greifen. Und zwar, wenn die bundeseinheitliche Notbremse, ich glaube, es ist auch gerade wieder nicht klar, ob die überhaupt kommt. Wenn sie aber kommt, dann gibt es Kontaktbeschränkungen für private Treffen drinnen und draußen. Man darf sich also nicht mit mehr als einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. Die Geschäfte müssen wieder schließen, außer die Geschäfte, ihr wisst das auch, wenn Geschäfte schließen müssen, gibt es immer Geschäfte, die aufbleiben. DM, Supermarkt, Baumarkt.
Tankstellen,
so. Blumengeschäfte und so weiter. Die körpernahen Dienstleistungen dürfen nicht mehr ausgeführt werden, außer zu medizinischen oder therapeutischen Zwecken. Der Friseurbesuch soll weiterhin gelten, allerdings nur mit einem negativen Corona-Test. Mhm. Die sollen also nicht wieder geschlossen werden. Es gibt eingeschränkte Freizeit- und Sportmöglichkeiten. Es darf also im Prinzip nur alleine oder zu zweit Sport gemacht werden. Oder wenn ihr jetzt Berufssportler oder Sportlerin seid, dann dürft ihr auch Sport machen. Dann gibt es die Ausgangsbeschränkungen, wie wir sie jetzt auch in Mülheim hatten. Ich glaube übrigens, dass die, nicht, dass wir Fake News verbreiten, aber ich glaube, steht noch gar nicht fest, ob die jetzt weiter gilt.
Das habe ich heute auch noch nicht gefunden, aber jetzt am Wochenende war es so.
Genau, die ging also bis gestern Abend, dass man im Zeitraum zwischen 21 und 5 Uhr das Haus nur aus einem wichtigen Grund verlassen darf.
Ein wichtiger Grund ist beispielsweise die Ausübung eures Berufs.
Genau.
Ja.
Tatsächlich auch mit dem Hund gehen.
Ja.
Medizinische Notfälle, genau. Sogar einkaufen. Kann ein wichtiger Grund sein.
Okay.
Und zuletzt soll ab einer Inzidenz über 200 kein Präsenzunterricht mehr stattfinden. Mögliche Ausnahmen sind dabei natürlich immer Abschlussklassen oder Förderschulen. Genau. Wir kommen gleich dazu, warum es vielleicht nicht sinnvoll ist, das Infektionsschutzgesetz mit dem Ermächtigungsgesetz zu vergleichen. Mhm. Ich habe das mal mitgebracht, wie es damals im Ermächtigungsgesetz, also eigentlich heißt das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, wie das damals, wie der Wortlaut war. Darin heißt es, Reichsgesetze können außer in dem in der Reichsverfassung vorgesehenen Verfahren auch durch die Reichsregierung beschlossen werden. Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze können von der Reichsverfassung abweichen. Damit wurde quasi das Parlament ausgehebelt.
Genau, so war das damals. Und jetzt, liebe Laura, sind wir beide zwei Sozialarbeiter oder Sozialarbeitende, die wenig Plan davon haben. Wir können natürlich schlaue Texte lesen.
Genau.
Wir können uns schlau machen über Nachrichten, Radio, Fernsehen, Internet und so weiter. Wir können verschiedene Medien, seien es die sogenannten Mainstream-Medien, also die öffentlich-rechtlichen Senderanstalten und so weiter, verfolgen. Wir können die ganzen
alternativen Medien,
also irgendwelche Facebook-Gruppen oder so verfolgen. Wir können Zeitungen lesen, und zwar von Bild-Zeitung bis Süddeutsche Zeit, Frankfurter Allgemeine, WAZ, völlig egal. Wir haben da eine große Freiheit. Aber tatsächlich so richtig schlau werden tue ich nicht daraus, zumindest nicht immer. Und vor allen Dingen, mir fehlt so ein bisschen der Hintergrund. Und deswegen haben wir heute einen Gast. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das so spontan und schnell geklappt hat. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich meinen lieben Freund und langen Weggefährten seit der 5. Klasse und aber auch meinen persönlichen Hausjuristen, Dr. Benjamin Schulz. Hallo Benni.
Hallo.
Grüß Hi. Dich. Schön, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, Benni, kannst du dich kurz ein bisschen vorstellen, einmal sagen, wer du bist und was du so machst?
Ja, ich glaube, viele, also einige kennen mich vielleicht so hier aus der Gemeinde. Ich bin Ben Schulz, bin sehr alt und ich bin ja, wie du sagst, Jurist. Also ich habe mal Jura studiert, da auch promoviert, bin im Notariat tätig und ja, ihr habt mich eingeladen, damit wir heute so ein bisschen mal über Recht sprechen können. Nicht Recht sprechen, sondern über Recht sprechen.
Genau.
Ja, im Zusammenhang mit den Beschränkungen, die Laura gerade ja schon zum Teil vorgestellt hat, und auch im Zusammenhang mit den Argumenten, in Anführungszeichen, die da von einigen Leuten ins Feld geführt werden.
Genau. Nebenher, also du bist aktiv, juristisch tätig, beruflich tätig als Jurist. Nebenher bist du auch ehrenamtlich Teil dieser Jugendarbeit. Du warst zum Beispiel mit auf der letzten Freizeit als Koch. Einige werden sich an deine unfassbare Spaghetti Bolognese erinnern. Aber heute ist leider kein Koch-Podcast, kein Rezepte-Podcast, sondern heute brauchen wir dich wegen deiner tatsächlich beruflichen Expertise und auch aufgrund deiner akademischen Fähigkeiten. Ziel ist, wir wollen nicht, das habe ich gerade schon mal gesagt, ich sage es aber gerne nochmal, wir wollen nicht hier in diesem Podcast ablästern über Querdenker oder über Reichsbürger oder über Verschwörungstheoretiker. Welche Meinung wir über diese Menschen haben, oder ich zumindest, ich kann nur für mich sprechen, das werdet ihr hier und da wahrscheinlich zwischen den Zeilen schon mal rausgehört haben. Aber dennoch, es ist nicht das Ziel, das zu tun. Wir wollen knallhart darüber sprechen, was denn das überhaupt alles ist und ob das rechtens ist. So, liebe Laura, du hast jetzt gerade schon gesagt, welche Maßnahmen es gibt, beziehungsweise welche Maßnahmen in Kraft treten können.
Wenn, und in Planung sind,
genau. Und in Planung sind, wenn die Inzidenz über 100 an drei folgenden Tagen
genau.
ist. So, lieber Benni, kannst du uns mal sagen, wer diese Maßnahmen überhaupt regelt, wer die ausspricht, wie das eigentlich alles so vonstatten geht?
Ja, das ist ja insgesamt ein bisschen, sagen wir mal, ja, juristisch eigentlich klar, aber in der Wahrnehmung gerade etwas unklar. Da kann man auch, sage ich mal, immer nur bedingt Licht ins Dunkle bringen. Am Ende des Tages muss für jede Maßnahme, also für jedes Verwaltungshandeln, für jedes Tun, ja, einer Behörde, die zum Beispiel eine Maßnahme, nehmen wir die Ausgangsbeschränkung jetzt am Wochenende, umsetzt. Umsetzen heißt ja in dem Fall, wenn die dich draußen erwischen, schicken die dich wieder nach Hause oder machen eine Geldbuße oder was auch immer. Aber das ist ja das Umsetzen einer Regelung. Ja, die Regelung ist, du darfst nicht raus, und die Maßnahme ist ja nicht, du darfst nicht raus. Die Maßnahme ist, wenn du doch trotzdem rausgehst, wirst du wieder reingeschickt. Ne? So, und jedes Verwaltungshandeln bedarf einer Grundlage, ja, bedarf also einer Rechtsgrundlage. Heißt, keine Behörde, egal jetzt, ob das eine Landesbehörde, eine Bundesbehörde oder wie hier eine Kommune ist, eine Ordnungsbehörde zum Beispiel, kann einfach sich überlegen, so, ich mache jetzt mal irgendwelche Maßnahmen. Hm. Ja, ich schicke jetzt einfach mal Leute rein. Sondern jedes Handeln bedarf einer Grundlage. Und diese Grundlagen finden sich jetzt in der Pandemiebekämpfung zum größten Teil im Infektionsschutzgesetz. Das gibt es ja schon immer. Das gibt es ja jetzt nicht erst wegen der Corona-Pandemie, sondern das gibt es schon immer. Also wenn man sich das mal anguckt, ich glaube, da gibt es wirklich zum Beispiel sehr konkrete Regelungen, wie die zuständigen Gesundheitsbehörden gegen Kopfläuse vorgehen. Als Beispiel, ja, weil das ist auch eine übertragbare Krankheit, die ist in den Schulen, da gibt es halt Maßnahmen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, in der Grundschule, einmal im Jahr kam doch immer so ein Trupp und hat da mit dem Kamm in der Haare.
Genau, ja.
Ist ja auch eine Maßnahme, Infektionsschutzgesetz. Ja. Ja. So, und diese Maßnahmen oder das geschriebene Recht muss natürlich angepasst werden auf bestimmte Situationen. Ne? Also wenn jetzt Kopfläuse-Thema als Beispiel, ist relativ klar, was man da macht. Man guckt da einmal im Jahr in den Schulen, wenn du da so einen Kopfläusefall hast, dann gibt es da irgendwelche Vorgaben, was dann da zu tun ist. Ja? Kinder müssen nach Hause geschickt werden, bis sie
Spezialshampoo und so weiter.
Epidemie-Spezialshampoo, hier diese Milbenbürsten und so. Ja, also das ist ja schon erlassen. Und jetzt gibt es halt eine Infektion, eine Pandemie, in Deutschland eine Epidemie, die wiederum neue Maßnahmen gegebenenfalls benötigt.
Ja. Ne?
Und wer diese Maßnahmen erlässt, ist in Deutschland natürlich aufgrund des föderalen Systems ein bisschen gesplittet. Warum? Weil die Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen wirken. Ne? Und es gibt manche Bereiche, da sind quasi qua Grundgesetz die Länder für zuständig, als Beispiel Schulen. Ne? Da haben die im föderalen Rechtssystem haben die Länder die Hoheit über das Schulsystem. Bedeutet, wenn ich eine Maßnahme machen will, um eine Infektion zu verhindern, dann muss das Land diese Maßnahme umsetzen und erlassen und darüber Recht beschließen, indem die Schule ist, in der die Maßnahme wirken soll. Ja, das kann also nicht übergeordnet sein. Und so gibt es halt unterschiedliche Bereiche, in denen teilweise die Länder zuständig sind, teilweise der Bund zuständig ist und nochmal runtergebrochen, natürlich auch teilweise die Kommunen berechtigt sein müssen, gegebenenfalls relativ schnell zu handeln. In Mülheim ist das jetzt am Wochenende geschehen, da hatte die Gemeinde die Möglichkeit, qua Allgemeinverfügung, so nennt sich das, zu sagen, so, ihr bleibt jetzt alle drin. Die Grundlage für alle bleiben drin ist dabei aber nicht diese Allgemeinverfügung, die kann der Bürgermeister erlassen, als zuständige Behörde, sondern wiederum ein Gesetz, das sagt, in bestimmten Situationen zur Gefahrenabwehr dürfen die Gemeinden mittels Allgemeinverfügung Gefahrenabwehr betreiben. Mhm. Und das ist das, was passiert. Deswegen hat man auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, es wäre unklar, wer wo für welchen Bereich zuständig ist. Das stimmt aber nicht. Nur die Zuständigkeiten sind halt wechselnd. Und zwar je nachdem, wo welche Maßnahme wirkt. Ja? Beispiel, Konterüberlegung. Das Mietrecht wurde angepasst zu Beginn der Corona-Pandemie, weil viele Leute in Kurzarbeit gegangen sind und deswegen viele Leute ihre Miete nicht mehr zahlen konnten. Normalerweise hast du im Mietrecht die Regelung, wenn ein Mieter 3 Monate in Folge nicht bezahlt, kann der Vermieter den kündigen. Mhm. So. Und da wurde eine Regelung getroffen, die gesagt hat, ja, aber wenn das jetzt während der Corona-Pandemie passiert, dann entfällt das Kündigungsrecht des Vermieters, wenn nachgewiesen wird, ich konnte nicht bezahlen, weil ich bin in Kurzarbeit. Ne? Das Mietrecht ist Bundessache. Mhm. Das dürfen die Länder nicht regeln. Das ist bundeseinheitlich, steht im bürgerlichen Gesetzbuch. Das gilt für alle in Deutschland. Und da macht es dann der Bund. Ja? Mhm. Über Vorschlag mal in der Regel dann über das Justizministerium als Beispiel. Ja? Und deswegen ist es ein bisschen klein-klein. Mhm. Muss man sich jede Maßnahme angucken und festlegen, wer ist dafür zuständig. Nehmen wir wieder als Beispiel hier die Ausgangssperren am Wochenende. Wäre ja sehr komisch, wenn in Berlin jemand entscheiden würde, warum in Mülheim eine Ausgangssperre sein soll. Ne? Das ist dann die Zuständigkeit wieder runtergebrochen. Und das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck des Föderalismus und auch der Struktur nochmal innerhalb der Bundesländer, ne? Mit Gemeinden und Kommunen und Landkreisen und tralala, dass man Regelungen, ganz praktische Regelungen, dort trifft, wo sie auch wirken.
Ja.
Ja? Und ja, das ist ja der Sinn und Zweck, der dahinter steckt.
Die Ordnungsämter und die Polizisten und Polizistinnen als Behörden setzen die Maßnahmen um quasi?
Ja, also zuständig natürlich für Ordnungswidrigkeiten und die sind es ja, ne? Also die Regelung ist zu Hause bleiben. Wenn man dagegen verstößt, begeht man eine Ordnungswidrigkeit. Die werden umgesetzt in den Kommunen von den Ordnungsbehörden. Das ist das Ordnungsamt. Ne? Die Polizei ist da nicht unmittelbar zuständig. Die wird aber natürlich damit unterstützen. Und die kontrollieren ja hier zum Beispiel direkt um die Ecke auch, ne? Eppinghofer Straße und so. Da war ja tatsächlich, wurde da ja scharf kontrolliert, auch jetzt am Wochenende.
Ja. Ich habe in einigen WhatsApp-Gruppen den Begriff statt Ausgangssperre offener Vollzug gelesen.
Ja.
Kannst du dazu was sagen?
Ja, also die Ausgangssperre, das ist ja das, worüber jetzt alle reden. Ne? Mhm. Man muss sich das, also offener Vollzug ist da natürlich sehr schön überspitzt. Dann, das würde ja heißen, wir werden alle irgendwie da eingesperrt und weggesperrt. Ne? Ja. Das muss man ein bisschen, rechtlich kann man das runterbrechen. Ne? Warum ist das so? Warum ist welche Maßnahmen werden warum getroffen?
Ja.
So, und jetzt sind wir ja alle seit Neuestem nicht mehr nur noch Bundestrainer, sondern ja auch Epidemiologen.
Genau.
Ne? Das haben wir jetzt alle noch als Qualifikation hinzugewonnen. Und wir stellen uns jetzt so vor, dass wir denken, naja gut, aber warum machen die jetzt diese Maßnahme, warum machen die jene Maßnahme, warum machen die das nicht, warum machen die das nicht? Darüber kann man sich ärgern. Mhm. Rechtlich gesehen ist das aber sauber und sehr gut abgesichert. Also, wann immer der Staat handelt, und zwar bei jeder Handlung, die er tätigt, beschneidet er uns ja in seinen Rechten, in unseren Rechten. Also Beispiel, eine rote Ampel.
Mhm.
Eine rote Fußgängerampel beschneidet mich in meinem Recht, überall lang zu laufen, wie ich will.
Ja.
So, das steht im Grundgesetz, ist die allgemeine Handlungsfreiheit, die heißt im Prinzip, jeder darf tun und machen, was er möchte. Das bedeutet allgemeine Handlungsfreiheit. Jetzt sind wir uns alle einig, eine rote Ampel beschneidet diese Handlungsfreiheit. Weil wenn ich da jetzt rübergehen will, ich muss aber stehen bleiben, kann ich nicht gehen.
Ja,
so. Das ist ein Eingriff in meine Grundrechte. Das ist so. Ne? Und jeder Eingriff in ein Recht, in ein Grundrecht und über diese allgemeine Handlungsfreiheit sieht man schon, wenn ich sage, das ist das Recht, alles zu tun, was ich möchte. Das würde eigentlich als einziges Grundrecht reichen in unserem Grundgesetz, weil dadurch ist ja alles andere abgedeckt. Ne? Das bedeutet, ich darf demonstrieren, ich darf arbeiten, ich darf Kinder haben, die zur Schule schicken. Über die Einschränkung dieses Rechts macht der Staat was wir auch alle wollen, dass er macht, nämlich er verfolgt ja einen Zweck. Wenn er ein Recht beschneidet, verfolgt er einen Zweck. Beispiel, rote Ampel. Zweck ist, dass ich nicht vom LKW überfahren werde. Mhm. Deswegen soll ich da stehen, solange bis der LKW rot hat und ich grün habe. Mhm. Ne? Zweck ist also, ja, wir schränken dich ein, du darfst jetzt gerade nicht gehen, und zwar damit du lebst. Ne?
Ja.
Nehmen wir das umgekehrt, wenn ich in dem LKW sitze, ist mir das relativ klar. Ne? Ich darf jetzt hier nicht über rot fahren, damit ich da nicht ein Kind überfahre. So. Und jedes staatliche Handeln muss zum einen erstmal einen Zweck verfolgen. Das muss ein legitimer Zweck sein. Wir sind uns bei der roten Ampel total einig. Ein legitimer Zweck, Menschen müssen leben. Und dann kommt man auf einer weiteren Prüfung dazu. Ja, der Staat muss aber nicht nur einen legitimen Zweck verfolgen. Er muss ein Mittel wählen, was geeignet ist, erstmal prinzipiell geeignet, diesen Zweck zu erreichen. Oh, rote Ampel dient dem Lebensschutz, wird wohl geeignet sein. Ne? Wenn ich nicht gehen darf, dann ist das wohl sehr geeignet. Ne? Da kann der Staat auf dieser Stufe schon mal einfach festlegen, welche Mittel er denn für geeignet hält. Mhm. Ja, das muss objektiv so sein, dass die geeignet sind. Erstmal nur rein objektiv. Ne? Man könnte ja auch sagen, rote Ampel mache ich nicht, ich mache Zebrastreifen.
Mhm.
Ja? Und dann ist auch geeignet. Ne? Ist auch geeignet, Autos müssen am Zebrastreifen anhalten, vorsichtig fahren. Ne? Und auf der nächsten Stufe muss der Staat dann prüfen, ob denn dieses geeignete Mittel unter mehreren Mitteln, die zur Wahl stehen, das relativ mildeste ist.
Mhm.
Heißt, man hat zwei Mittel. In unserem Beispiel rote Ampel und Zebrastreifen. Die sind beide objektiv geeignet. Und jetzt muss man sich fragen, na, welches schränkt denn mehr ein? Und ich würde jetzt einfach mal, um diesem einfachen Beispiel zu bleiben, sagen, mehr einschränken wird mich als Fußgänger wahrscheinlich die rote Ampel.
Wahrscheinlich, ja.
Weil Zebrastreifen kann ich gehen, das Auto muss immer anhalten, rote Ampel, ich muss warten.
Mhm.
Ja, ich muss aktiv warten. Und dann kommt es aber zum Schwur, weil der Staat nämlich dann bitte prüfen muss, ob bei einem Mittel, das relativ milder ist, denn die gleiche Eignung besteht wie bei dem anderen. Ja? In unserem Beispiel, wenn ich hier einen Zebrastreifen mache, über die Aktienstraße, die ist sehr breit, dann dürfte das, um den Zweck zu erreichen, Lebensschutz nicht genauso gut geeignet sein wie eine rote Ampel. Ja?
Mhm.
Und das ist im Prinzip der Weg, den erstmal der Staat jedes Mal bei jeder Einschränkung, die er macht, gehen muss. Ja? Jetzt kann man sagen, naja gut, aber dann hat er doch hier jetzt auf die Corona-Maßnahmen wieder runtergebrochen, hätte er doch da noch das machen können, da noch das, da noch das. Das ist richtig. Die Gesetze sehen aber vor, dass eine Stelle, egal ob das der Staat jetzt im Sinne des Bundestages ist oder ob das auch eine Verordnung ist oder eine Allgemeinverfügung, bei den Maßnahmen, die sie trifft, bei allen, also sowohl bei roter Ampel als auch bei Corona-Schutzmaßnahmen, eine sogenannte Einschätzungsprärogative hat. Schwieriges Wort. Das bedeutet, derjenige, der das Recht macht, hat das Recht, aber auch die Pflicht, diese Abwägung zu machen. Er darf aber festlegen, wie nach seiner Einschätzung die Kampflage da ist. Also, nehmen wir nochmal unser Beispiel. Natürlich ist die rote Ampel immer besser geeignet als der Zebrastreifen. Die ist immer besser geeignet. Ne? Die noch besser als die rote Ampel ist zum Beispiel die Regelung geeignet, keiner verlässt mehr das Haus. Da wird auch keiner mehr überfahren. Ist ja noch besser geeignet. Ne? Und der Staat darf da schon sagen, naja gut, ich weiß, das ist ein dollarer Eingriff, aber ich mache den, weil der ist besser geeignet, um einen Zweck zu erreichen, um ein Ziel zu erreichen. Mhm. Ja? Dafür ist er besser geeignet. Und all das muss der Gesetzgeber, ein Verordnungsgeber, aber auch ein Polizeibeamter, wenn er die Handschellen anlegt, muss er sich das überlegen. Ja? Ist das jetzt hier, dient das irgendeinem Zweck, ja, irgendeine Gefahrenabwehr? Ist das relativ mild? Hätten vielleicht nicht auch einen Platzverweis getan oder sonst was? daran muss sich alles staatliche Handeln orientieren. Und das tut es auch. Ja, da können wir mal von ausgehen. Und ja, demokratisch so gesehen, also aber auch wieder verrechtlicht, handeln wir ja selbst durch den Staat. Ja, weil ja alle staatliche Gewalt bei uns demokratisch legitimiert ist.
Ja.
Ja, nicht immer unmittelbar, aber jedenfalls immer mittelbar.
Klar.
Über die Wahlen, bei denen wir wählen dürfen.
Genau.
Also immer mittelbar legitimiert. Und deswegen ist das im Prinzip der Auftrag, den der Wähler oder der Bürger dem Staat gibt. Aber der Staat muss dann auch stark sein, sagen wir mal in Anführungszeichen, und muss wählen dürfen. Er muss sagen dürfen, naja gut, ich weiß, das tut jetzt hier mehr weh als anderes. Ich schätze aber so ein, dass ich sage, das brauchen wir jetzt. Und jetzt die Ausgangssperre, ja, die tut natürlich sehr weh.
Total.
Die tut sehr weh, ja. Das ist eine massive, massive Einschränkung. Ja. Aber der Staat sagt hier, naja, ich habe das Ziel, eine Pandemie einzudämmen, beziehungsweise in Deutschland eine Epidemie einzudämmen. Dieses Ziel darf er selbst festlegen. Er hätte ja auch sagen können, ich habe dieses Ziel nicht. Ich lasse laufen. Ne? Da haben wir auch keine Maßnahmen, habe ich auch kein Ziel. Aber dieses Ziel muss er festlegen dürfen. Er muss dieses Ziel auch zum Beispiel mit Werten verknüpfen dürfen. Die Werte können dabei mehr oder weniger wahllos sein. Das sind sie ja bei uns nicht. Die Entscheidungsträger werden ja beraten durch Epidemiologen und sonst was. Aber er muss dieses Ziel auch mit Werten verknüpfen dürfen. Und er darf dann festlegen, wie er dieses Ziel erreichen will. Und das ist der Punkt, an dem wir dann sind. Ja? Und der letzte Schritt, den der Staat macht und den, da kommen wir gleich auch zu, vielleicht nochmal die Rechtsprechung auch macht, ist, dass wenn ich das alles habe, also ein legitimes Ziel, ein geeignetes Mittel, das unter mehreren das relativ mildeste ist, wobei ich aber noch meine Einschätzung als Staat abgeben darf, warum ich meine, auch ein härteres Mittel wählen zu dürfen, dann muss ich noch abwägen, ob meine Maßnahme, mein Handeln, mein Verwaltungshandeln, mein Staatshandeln mit anderen Rechten in Konflikt steht und die Ziele, die ich verfolge und die Rechte, die dadurch beschnitten werden, muss ich in ein Verhältnis bringen. Das nennt sich praktische Konkordanz. Das heißt, ich muss gucken, welche Grundrechte beschneide ich, warum tue ich das? Ja? Mhm. Beispiel. Es gibt das Grundrecht auf Lebensschutz. Ja? Also, ich soll als Bürger in Deutschland das Recht haben, dass ich nicht gefährdet werde.
Ja.
Schutz des Lebens. So. Und daneben gibt es die allgemeine Handlungsfreiheit. Und der Staat macht doch mit der roten Ampel Folgendes. Der wägt ab, das Recht irgendwo lang zu laufen gegen das Recht zu leben. Fällt uns allen relativ leicht, die Abwägung. Ne? So. Leben ist wahrscheinlich wichtiger als Laufen. Jetzt wird das natürlich in so einer Großpandemie und so einer Großkampflage schwieriger, diese Abwägung zu treffen, weil ich natürlich viel, viel mehr Rechte beschneide. Auch hier Beispiel. Irgendwelche Leute sagen, wir wollen ohne Maske mit 5000 Leuten demonstrieren gehen.
Ja.
Haben die ein verfassungsmäßiges Recht zu, nämlich das Recht der Versammlungsfreiheit. Und da muss der Staat jetzt abwägen, ah, was ist denn jetzt hier wichtiger? Der Lebensschutz, auch dieser 8000, die sich selbst gefährden, oder deren Recht, sich versammeln zu dürfen. Und insbesondere bei der Versammlungsfreiheit, gerade über das Ermächtigungsgesetz aus den 30ern gesprochen, ist natürlich unsere Geschichte so, und das ist ja auch gut so, dass wir uns sehr schwer tun, die einzuschränken. Ja? Also wir tun uns relativ leicht, rote Ampel, tun wir uns relativ leicht, allgemeine Handlungsfreiheit einschränken. Versammlungsfreiheit schon sehr schwer. Schon sehr schwer. Ne? Muss man schon hohe, hohe Hürden haben. Ja? Muss man schon wichtige Ziele haben und auch da dann wieder abwägen. Und all das muss der Staat machen, jedes Mal. Und das tut er auch. Das sehen wir ja auch. Fragen uns natürlich, ja Mensch, wieso lasst ihr denn hier irgendeine Schwurbler-Demo laufen? Ist doch total gefährlich. Ist richtig. Dahinter steht aber, dass irgendjemand gesagt haben muss, okay, ich habe das jetzt hier abgewogen und die Versammlungsfreiheit ist jetzt hier in dem Fall sehr wichtig. Das ist nun mal das Spiel.
Also du würdest sagen, oder kann man das so runterbrechen, dass die Politik, dass die Vertreter von Vertreterinnen, die von uns gewählt sind, sich während der gesamten Corona-Pandemie-Zeit absolut rechtens verhalten?
Das müssen ja andere überprüfen, ne?
Ja, ja.
Aber wir haben natürlich in unserem gesamten Rechtssystem, und zwar auch bei allen Einzelmaßnahmen und auch bei diesem, sag ich mal, in Anführungszeichen, Flickenteppich, wer erlässt, welche Maßnahmen, wer ist wofür zuständig, darf man ja nie vergessen, wir haben ja immer noch Netz und doppelten Boden, weil wir ja die Gerichte haben. Und die Gerichte sind natürlich auch von uns mittelbar demokratisch legitimiert. Anders jetzt als in den USA wählen wir nicht unsere Richter, aber unsere Richter werden ja ernannt.
Genau.
Ja, als Beispiel, ein Richter am Amtsgericht Mülheim wird ernannt vom Justizministerium Nordrhein-Westfalen. Das Justizministerium Nordrhein-Westfalen ist besetzt mit einem Justizminister und den hat ernannt der Regierungschef in Nordrhein-Westfalen und den hat einer von uns gewählt. Also wir haben das Parlament gewählt, die haben den Regierungschef. So, und genau. So geht ja jedes Amt, jedes öffentliche Amt lässt sich ja auf diese demokratische Legitimation zurückführen. Und unsere Gerichte als Teil der staatlichen Gewalt kontrollieren natürlich auch den Staat. Ja, sie kontrollieren ihn natürlich, insbesondere dann, wenn in Grundrechte eingegriffen wird, können unsere Gerichte den Staat kontrollieren. Da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie das geschieht. Und mal ein Beispiel, wenn ich über eine rote Ampel fahre, kriege ich wahrscheinlich ein Bußgeldverfahren. Wenn ich sage, ist nicht in Ordnung, dann kann ich dagegen klagen. Ja, kann ich sagen, mache ich Widerspruch oder sonst was. Ja. Oder die Stadt verbietet mir, rauszugehen, und kriege ein Bußgeldverfahren. Da kann ich sagen, nee, da klage ich gegen vom Verwaltungsgericht. Und das kann man tun. Und die Gerichte, die prüfen dann auch und machen genau das, was ich gerade erklärt habe, macht auch das Gericht. Ne? Das ist die Prüfung eines Richters bezüglich eines staatlichen Handelns. Ne? Und wie gesagt, gegen konkrete Einzelmaßnahmen ist immer der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. Wenn der Staat mir irgendetwas macht, kann ich sagen, nee, mach das nicht. Oder ich kann auch den Staat verpflichten, etwas zu machen. Und da habe ich den Weg zu den Verwaltungsgerichten. Und gegen Gesetze, Beispiel jetzt Infektionsschutzgesetz, ne, könnte man Verfassungsbeschwerde erheben beim Bundesverfassungsgericht. Und auch die machen dann genau das. Ne? Die nehmen sich das Infektionsschutzgesetz und gucken, ne? Ja, ist das geeignet, ist das mild, ist das relativ mild, wie verhält sich diese Einschränkung zu den Grundrechten, die damit geschützt werden. So. Und das passiert, ne? Also da braucht man sich auch nicht irgendwie der Vorstellung hingeben, dass das nicht passieren würde. Mhm. Auch jetzt die Ausgangssperren in Mülheim waren Gegenstand letzten Freitag von einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Düsseldorf. Und das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat das geprüft und Eilantrag, ne, also Eilantrag, das machen die an dem Tag, an dem das reinkommt, und hat gesagt, nee, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Warum? Naja, ich kenne jetzt die Entscheidung nicht, ich glaube, die sind noch gar nicht veröffentlicht oder den Beschluss dazu. Ist ganz einfach, die haben das abgewogen. Ne? Die haben gesagt, okay, wir haben ein hohes Infektionsgeschehen in Mülheim, dadurch sterben Leute. Deswegen ist das in Ordnung, wenn wir mal alle für 3 Tage nach Hause schicken. Ja. Und das ist das, was da passiert. Ne? Also ob dann tatsächlich alles Handeln rechtmäßig ist, müssen die Gerichte entscheiden. Aber das andere ist ja entscheidend. Nämlich, wie ich gerade erklärt habe, das ist ja, du hattest vorhin gesagt, heute geht es nicht um Kochrezepte, aber diese Prüfungsmaßstäbe, die sind ja ein Rezept, die sind ja eine Anleitung dazu, wie mache ich eine Regelung. Das ist das Grundgerüst einer jeden gesetzlichen Regelung, eines jeden staatlichen Handelns, muss es sein, steht im Grundgesetz, ne? Alles staatliche Handeln ist an Recht und Gesetz gebunden, also das muss immer passieren. So, und wenn das jetzt gemacht wird, dann gibt es natürlich innerhalb dieses Kochrezeptes, sag ich mal, Abzweigungen, da kannst du nach links oder nach rechts laufen. Ne? Da kannst du überlegen, nehme ich Currypulver oder Paprikapulver. Aber am Ende des Tages wirst du ein Gewürz nehmen müssen. Ne? Und so jetzt mal wieder auf die Maßnahmen. Na ja, gut, ich kann mir überlegen, mache ich die Büros zu oder sage ich den Leuten, ihr dürft abends nicht mehr raus. Ne? Das eine ist links zu rechts. Ich kann auch sagen, ich mache beides. Ne? Aber das eine ist nach links gehen, das andere ist nach rechts gehen. Irgendwann muss ich aber eine Entscheidung treffen. So, und wenn die Politik oder Gesetzgebung oder auch Behörden eine Entscheidung treffen für das eine oder das andere, dann ist das zwar gerichtlich überprüfbar, aber es muss auch möglich sein, Entscheidungen zu treffen. Und das muss man ja auch machen. Also wenn ich Angst habe davor, dass mein Handeln nicht rechtmäßig ist, dann kann ich gar keine Gesetze machen. Weil jedes Gesetz und jede rote Ampel schränkt ja immer jemand anderen ein.
Ja.
Ne? Und da darf man, also da muss man dann im Prinzip sich ein bisschen zurücknehmen und sagen, naja gut, die haben wir jetzt nur mal gewählt, die da jetzt sitzen, die haben wir und die müssen dann auch handeln dürfen. Ja, ansonsten hättest du, wenn es quasi ein fixes Rezept wäre, wie für eine Torte. Da dürfen exakt 50 Gramm Zucker rein. Wenn du da 51 Gramm Zucker reinwirfst, dann schmeckt die Torte nicht mehr. Ne? So kann es nicht gehen. Ne? Es muss ein bisschen Freestyle bleiben, sonst bräuchten wir gar nicht wählen. Das wäre völlig irrsinnig, da könnten wir einfach so einen Expertenrat und der würde sagen, ja okay, das ist der Auftrag, davon darf ich eh nicht abweichen, genau so machen wir es.
Ja.
Ne? Dann kriegst du aber auch eine Pandemie nicht bekämpft, weil dann kriegst du halt keine neuen Entscheidungen hin. Ja.
Ja. Großes Thema Grundgesetz. Grundgesetz ist, glaube ich, das Wort, was ich im letzten Jahr am allermeisten gehört, gelesen habe und so weiter. Grundgesetz, Grundrechte. Benni, kannst du uns sagen, was das Grundgesetz überhaupt ist? Weil ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein Wort, womit insbesondere Kritiker dieser Corona-Maßnahmen oder vielleicht auch Leugner dieser Corona-Pandemie und so weiter so um sich werfen. Und das ist, finde ich, immer so eine Riesenkeule. So, wenn man mir mit dem Grundgesetz kommt und das wird da beschnitten, dann kann man da wenig zu sagen. Kannst du uns mal erstens erzählen, was das Grundgesetz überhaupt ist?
Ja, also das Grundgesetz ist einfach unsere Verfassung, ja? Das ist unsere Verfassung, heißt, jedes Gesetz, jede Verordnung, jedes tatsächliche Handeln hat sich an unserem Grundgesetz zu orientieren. Ohne, dass du im Prinzip das Grundgesetz als Werkzeug benutzt, jetzt wie so ein bürgerliches Gesetzbuch oder wie ein Strafgesetzbuch oder so, ne? Oder ein Sozialgesetzbuch. Das Grundgesetz legt den Grundstein allen staatlichen Handelns. Ja, alles staatliche Handeln hat sich an diesem Gesetz zu orientieren. Ja, und ja, diese Keule, die dann kommt, ne, da man sagt, ja, und hier, das ist aber grundgesetzwidrig oder so, ne? Das gibt es gar nicht. Also das ist ein völliger Nonsens, sowas zu sagen.
Weil?
Ja, weil das Grundgesetz wirkt erstmal nicht unmittelbar, jedenfalls unter Privaten. Also ich kann dich jetzt nicht verklagen, weil du gegen meine Grundrechte verstößt. Das funktioniert nicht. Ja? Das ist völliger Blödsinn. Das geht überhaupt nicht. Du kannst nicht deinen Nachbarn verklagen, weil der zu laute Musik hat und dadurch dich in deinem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit einschränkt. Das funktioniert nicht. Sondern das Grundgesetz verpflichtet eben nur den Staat. Er ist der Adressat dieses Gesetzes.
Mhm.
Ja? Das Grundgesetz hat aber, das kann man sich ja mal durchlesen, dann sage ich gleich noch was dazu, vielleicht auch, wo man das bekommt. Das Grundgesetz hat aber nicht die Wirkung eines allgemeinen Gesetzes im Sinne von, dass ich daraus irgendwelche Ansprüche oder Rechte unmittelbar ableiten könnte, sondern es ist ein Gesetz, in dem im Prinzip eine Abwehr für den Bürger festgelegt ist gegen staatliches Handeln. Ja? Also nochmal ganz runtergebrochen in unserem Grundgesetz, Artikel 2 steht drin, jeder Mensch darf tun und lassen, was er möchte. Das ist die allgemeine Handlungsfreiheit. Dadurch ist jedes staatliche Handeln ein Eingriff in meine Rechte. Ist es immer.
Ja.
Es geht gar nicht anders. Ja, wir können uns, dass es Schulen gibt, ist ein Eingriff in ganz viele Grundrechte.
Weil damit verbunden beispielsweise die Schulpflicht herrscht.
Ja, also ein Kind ist doch in seinem Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit. Ich kann tun und lassen, was ich möchte, beschnitten, wenn ich dem sage, du hast aber morgens um 8 in eine Mathearbeit zu schreiben. Dann bist du ziemlich beschnitten, weil wenn ich tun und lassen kann, was ich möchte, dann möchte ich vielleicht lieber Fernseher gucken.
Ja. Ja,
so. Gleichzeitig beschneide ich auch die Eltern, die haben nämlich ein Recht auf Erziehung. Ja, denen sage ich, hast du zwar, du kannst dein Kind erziehen, wie du willst, aber morgens um 8 schickst du den in die Schule.
Ja.
Ja. Andere Rechte werden permanent durch den Staat beschnitten. Nehmen wir mal den Bereich Beruf. So, dass ihr als Sozialpädagogen arbeiten könnt, ist möglich. Es gibt einen Weg, um dahin zu kommen. Es gibt einen Titel, den man erlangen kann durch ein Studium. Und wenn du dieses Studium nicht abgeschlossen hast, kannst du nicht als Sozialpädagoge arbeiten. Oder Beispiel, du willst Pilot werden. Wenn du Pilot werden willst, brauchst du einen Pilotenschein.
Ja.
Dadurch beschneide ich ja jeden, der keinen Pilotenschein hat, in seinem Recht, gibt es auch Artikel 12, freie Berufswahl, in seinem Recht, jeden Beruf frei zu wählen.
Ja,
natürlich, ich kann den Beruf Pilot wählen, aber ich kann ihn nicht ausüben, weil ich muss leider so einen Pilotenschein dafür haben.
Ja, ja.
Ja, warum mache ich das? Naja, weil halt man muss das schon können mit dem Fliegen, sonst ist das blöd, ne? Weil dadurch passieren ja andere Sachen, ne? Wenn man halt nicht kann. Und das macht der Staat ja permanent. Das ist permanent. Das ist immer das Gleiche. Und das Grundgesetz schützt uns vor Eingriffen, die eben nicht gerechtfertigt sind. Ja? Also, nehmen wir den Bereich Beruf. Wenn der Staat jetzt eine Regelung erlassen würde und würde sagen, Müllmann darf man nur noch werden, wenn man älter ist als 50. Mhm. Einfach eine Regelung, die können der Staat ja erlassen. Ne? Dann ist das ein Eingriff in unsere freie Berufswahl, weil ich bin jetzt noch nicht 50, ich könnte jetzt kein Müllmann werden. Wenn ich sage, ich will Müllmann werden, kann ich nicht. Ja. Und dann muss der Staat sagen, warum denn nicht? Warum kann ich denn nicht? Ne? Jetzt in meinem Beispiel hätte der dafür keinen objektiven Grund. Ne? Der könnte jetzt natürlich sagen, naja, legitimes Zweck ist, ich will nicht, dass Jüngere so viel mit Müll zu tun haben. So, keine Ahnung. Ne? Ja, ist das geeignet? Ja, auch. Das wird auch relativ mild sein und so. Ne? Aber das ist halt verfassungsmäßig im engeren Sinne nicht in Ordnung. Mhm. Weil man nicht sagen kann, naja, für so eine Quatschregelung kannst du hier nicht der Hälfte der Bevölkerung ihren Berufswunsch Müllmann verwehren. Das geht nicht. So, und solche Regelungen würden auch gekippt werden. Ja? Heißt, das Grundgesetz schützt uns nur gegen den Staat.
Mhm. Also vor Willkür quasi.
Wenn man so will, vor Willkür, ja. Es macht auch möglich, natürlich, Eingriffe, die nicht willkürlich sind, die gibt es ja auch, ja, die trotzdem nicht verfassungsrechtlich in Ordnung sind. Ja, die trotzdem verfassungsrechtlich nicht in Ordnung sind. Das gibt's ganz häufig. Ne? Also, Schulpflicht ist ein Thema, das war schon oft Gegenstand von irgendwelchen Gerichtsentscheidungen. Wir machen eine ganz einfache, wieder allgemeine Handlungsfreiheit. Hat mal einer geklagt, der wollte durch den Wald reiten. Mhm. Der hat ein Pferd, wollte durch den Wald reiten. Und dann hat ihm die Behörde gesagt, nee, hier, durch den Wald hier darfst du nicht reiten. Ja, das ist nicht zulässig, du darfst hier spazieren und hier langlaufen, aber reiten ist hier nicht. Mhm. Dann hat er gesagt, naja, warum denn nicht, wenn ich hier doch langlaufen darf, das ist ein öffentlicher Weg, ich darf ja, aber wieso denn nicht mit dem Pferd? Ja, und dann kann man da jetzt Ziele anführen, da liegt da Pferdescheiße am Boden und sonst was. Und dann hat das Gericht eine Abwägung getroffen, hat gesagt, nee, alles ist erlaubt. Also Reiten im Walde geht, als Beispiel. Mhm. Ja. Und dafür ist das Grundgesetz da. Und es ist ein Gesetz, also unsere Verfassung, das auch hart überprüft werden kann und das auch ganz oft hart überprüft wird. Ne? Also eigentlich ist für Entscheidungen zum Beispiel über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen ist das Bundesverfassungsgericht zuständig. Aber auch die unteren Instanzgerichte berücksichtigen bei jeder Entscheidung, die sie treffen bezüglich der Zulässigkeit staatlichen Handelns, natürlich das Grundgesetz. Beispiel, wenn ich eine Demonstration verbiete, ich sage, an dem und dem Wochenende ist da und da nicht eine Demonstration, dann macht in der Regel bei allen größeren Demonstrationen, gibt es solche Scharmützel im Vorfeld, wird dann Verwaltungsgericht abzuwägen haben, ist das in Ordnung. Oh, und dann wägen die halt ab. Ja, die wollen, keine Ahnung, Castortransport, wollen die eine Demo gegen machen. Ist super gefährlich, wenn man das macht, weil dadurch vielleicht der Transport gestört wird. Sonst was, das wäge ich dann ab. Ja, Umweltschäden und tralala und was dahinter steht. Gegen Recht auf Versammlung.
Ja, genau. Ne? Verstanden. Es ist so, dass ich das Gefühl habe, dass viele Leute momentan oder zumindest die, ob es viele sind, weiß ich gar nicht, aber die laut sind, das sind ja dann immer gefühlt viele, Querdenkende und so weiter, wenn die dann sagen, wir werden in unseren demokratischen Grundrechten beschnitten, wir leben in einer Corona-Diktatur und so weiter und das sind ja, ich sag mal, eher so die harmloseren Sachen, die man hört. Ich denke mir dann immer, aber gehört es nicht zum absoluten obersten demokratischen Grundwert, genau diese Rechtsprechung oder diese Gesetzgebung, die wir haben, auch immer wieder zu hinterfragen, zu gucken, was es braucht, was es benötigt und so weiter. Also das, was da quasi kritisiert wird von dieser Stelle, empfinde ich eher als ein, ja, natürlich müssen wir das ausprobieren, natürlich müssen wir da in den Ring gehen gemeinsam und mit Politikern, mit Spezialistinnen, Spezialisten, mit ne, vom Volk gewählten Vertretern und so weiter gemeinsam dran arbeiten. Und wenn man in so einer Situation ist wie jetzt gerade, dieser Corona-Pandemie, in der wir alle noch nicht waren, jetzt dauert die zwar schon ein Jahr an, ja okay, aber dennoch, wir haben ja wenig Erfahrungswerte, dann dauert es halt so lange. Und das ist doch eigentlich nach meinem Empfinden ein unfassbar krasses demokratisches Gut, dass es eben nicht so ist, dass man sagt, das wird jetzt so gemacht und fertig, sondern dass man sagt, ja, wir müssen jetzt mal diesen Weg versuchen und wenn der nicht klappt, dann mal diesen Weg. Und das ist jetzt nervig und das dauert jetzt, aber so funktioniert nun mal hier in Deutschland unsere Demokratie.
Es ist vor allen Dingen auch keine Diktatur sagt ja, ich gebe etwas von oben vor und es wird so gemacht. Ja? Hm. Jetzt ist das natürlich ganz leicht, wenn mir Regeln nicht passen, zu sagen, da hat mir jetzt aber jemand eine Regelung vorgegeben, die passt mir nicht. Hm. Das ist aber ein Missverständnis. Ja? Also, wie ich ja gerade gesagt habe, in Deutschland ist doch das Schöne, dass jeder Hansel, der hier im Rathaus arbeitet, ist demokratisch legitimiert, weil den hat einer eingestellt, der wiederum demokratisch legitimiert ist, der von einem eingestellt wurde, der demokratisch, so. Das heißt im Prinzip, wenn hier im Straßenverkehrsamt der Herr Meier arbeitet, dann habe ich den eingestellt.
Ja.
Und zwar mache ich das jedes Mal dann, wenn ich wählen gehe.
Ja.
Ja, stelle ich jemanden ein. Und wer dann eingestellt wird, das entscheide ich natürlich jetzt nicht schlussendlich. Ne?
Klar.
Das wäre aber auch relativ übel, wenn man das mal sehen, könnte man diesen Leuten ja mal vorhalten. Wenn wir uns alle jeden Tag damit befassen würden, wer hier bei der Stadt Mülheim jetzt demnächst ja die Nummernschilder ausgibt. Also das wäre ja relativ anstrengend für uns.
Ja,
alle. Wir haben
ja
noch andere Sachen zu tun. Ne? Wenn du jeden Tag so einen Bogen da nach Hause geliefert kriegst und dann musst du da irgendwelche Bewerber auswählen. Das geht natürlich nicht. Ja? So, und deswegen müssen wir das ja abgeben. Wir müssen das ja, wir haben also quasi alle gemeinsam die Macht, ne? Und die müssen wir dann zentralisieren auf einen, / mehrere, ne? Je nach Wahl und so, ne? Und denen müssen wir sagen, so, das ist hier euer Auftrag.
Mhm.
Und das hat ja überhaupt nichts mit Diktatur zu tun. Diktatur ist genau das Gegenteil. Da sagt einer, ich habe nicht einen Auftrag von euch, sondern ich entscheide, dass das und das für euch richtig ist. Und die Diktatur ist auch dadurch ausgezeichnet, dass ich demjenigen diese Entscheidungsmacht nicht mehr wegnehmen kann.
Mhm.
Ja, aber wir können ja immer wieder wegnehmen.
Alle 4 Jahre. Ne,
halt jetzt auf Bundesebene alle 4 Jahre und manchmal auch ein bisschen schneller, wenn mal einer sagt, mach ich nicht mehr. Ja?
Ja, genau.
Also aber genau das ist das krasse Gegenteil von Diktatur. Mehr noch, Diktatur funktioniert ja auch im Nichtstun und auch das haben wir ja nicht. Also Beispiel, der Diktator sagt, jo, mit Corona, das ist jetzt nervig. Ich kann mich aber nicht darum kümmern. Ich kann euch auch nicht schützen. Ich mache gar keine Maßnahmen oder sonst was. Es gibt bei mir im Land auch keine Teste und Impfen auch nicht. Machen wir alles nicht. Wir haben anderes zu tun. Wir müssen einen Krieg vorbereiten oder was. Ist egal. Der macht ja bewusst auch nichts. Und ich kann den auch nicht zwingen, mich zu schützen und was zu machen. Und bei uns ist es ja genau umgekehrt eigentlich. Ja? Das heißt also, auch das jetzt wieder nur aufs Recht runtergebrochen, ist das völliger Quatsch, sowas zu erzählen, dass das irgendwie eine Corona-Diktatur wäre oder sonst was. Ne? Sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir haben diese Menschen demokratisch legitimiert. Die schaffen sich gerade auch nicht neue Waffen, mit denen sie so gesehen das Pandemiegeschehen irgendwie beeinflussen wollen. Sondern alles, was geschieht, gibt es schon. Also das war schon, dass der Gesundheitsminister eine Verordnung erlassen darf, um unsere Gesundheit zu schützen. Das hat nicht der Jens Spahn sich jetzt ausgedacht. Die Regelung, die gab es schon, da war der noch gar nicht Gesundheitsminister. Die steht nämlich irgendwo in irgendeinem Gesetz, das wiederum
auf dem Grundgesetz fußt.
Auf dem Grundgesetz fußt. Da steht nämlich, für den und den Fall kann der und der das und das machen. Das gibt's alles schon. Ja, und das haben die sich nicht erst geschaffen, sondern die nutzen die Werkzeuge, die wir durch unsere Wahl geschaffen haben. Ja, durch das Parlament. Ne? Mhm. Und diese Werkzeuge, die gibt es schon immer. Die gibt es einfach schon. Und die werden jetzt halt einfach rausgeholt, weil klar ist, okay, jetzt haben wir hier die Kampflage.
Ja.
Ja? Beispiel, es gibt in Deutschland gibt's Regelungen zum Verteidigungsfall.
Mhm.
Was würde passieren, wenn ein anderes Land uns angreift? Da gibt es Regelungen, die würden dann nicht erst geschaffen werden.
Die gibt es
sondern
schon
die gibt es. Die machen eine Schublade auf und sagen so, und das ist der Werkzeugkasten für dieses Szenario. Was dürfen wir jetzt machen? Ja, so, da und da und da und da können wir jetzt agieren. Und das ist genau das, was auch jetzt hier im Falle der Pandemie passiert. Und da kann man sagen, das ist diktatorisch, dann hat man aber keine Ahnung, wenn man das sagt. Das Gegenteil ist der Fall. Jedes Werkzeug im Werkzeugkasten haben wir da reingelegt, wir alle selbst.
Mhm.
Ich habe den Handwerker selbst ausgesucht, und zwar jeden Einzelnen, auch den Handwerker Gehilfen, 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 Gehilfen im Sinne von dem Mitarbeiter des Ordnungsamts, der mich wieder reinschickt. Die habe ich alle raus. Aber da haben wir alles auf die Schiene gesetzt. Und können wir auch wieder auf die Schiene setzen. Wir können das auch wieder ändern. Aber halt nur bei den nächsten Wahlen.
Hm.
Auch das darf doch gar nicht anders sein. Wir können doch nicht immer wieder da reingrätschen. Weil die Leute, also die Werkzeuge und die Handwerker, die wir ausgewählt haben, die müssen auch erstmal bauen dürfen.
Ne? Ja.
Ich kann nicht den Handwerker bestellen, dem die Fliesen und alles hinlegen Und wenn er nach 2 Stunden gearbeitet hat, kann ich nicht reinkommen und sagen, so, und jetzt wieder andere Fliesen und jetzt wieder anders und doch wieder der andere Handwerk. Kann ich machen, aber sieht der Badezimmer am Ende nicht gut aus.
Ja.
Ne? So muss man eben die Baustelle schon ein bisschen überlassen.
Ich habe mir in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mir 4 Fazitfragen notiert. Bevor ich die jetzt reindroppe, weil einige sind auch schon beantwortet durch dich. Ich würde die gleich trotzdem gerne noch mal einmal kurz stellen. Laura, hattest du noch was auf deinem schlauen Zettel?
Nee. Mir ist gerade nur eingefallen, als du das sagtest, Benni, dass auch wenn man nicht wählen geht, stimmt man dem ja zu.
Also, ja, klar.
Das ist mir gerade noch mal, wollte ich noch mal rausstellen einfach. Hm. Aber da kommen wir auch gleich zu. Ich habe den Zettel ja auch hier liegen.
Genau. Soll ich einfach mal diese Fazitfragen stellen?
Können wir uns auch abwechseln.
Mit Blick auf die Uhr. Gut, dann fang doch mal an, Laura.
Erste Fazitfrage. Sind die Corona-Maßnahmen rechtens?
Ja, haben wir vorhin schon gesagt. Ne? Im Einzelnen können wir die jetzt nicht alle wahrscheinlich überprüfen. Ich bin ja auch kein Richter. Ne? Hm. Ich kann nur sagen, dass hinter jeder Maßnahme das von mir vorhin dargestellte System steht.
Genau.
Das heißt also auch, wenn jetzt gesagt wird, wenn in den Medien steht, Merkel möchte Notbremse.
Ja.
So, dann muss Merkel oder wer auch immer da noch mit hintersteht und die möchten, also was die damit ja möchten, ist ja im Prinzip die Zuständigkeiten, die du vorhin beschrieben hast,
ja,
ab einer bestimmten Inzidenz einzuschränken.
Ja.
So, da müssen die aber genau den Weg gehen, den du vorhin beschrieben hast, und das kann auch genauso geklagt werden.
Absolut, natürlich, ja. Auch da gilt auch der Staat, die staatlichen Stellen untereinander, weil wir die ja bestellt haben, können natürlich nicht willkürlich agieren. Das heißt, da kann nicht eine Bundesregierung sagen, so, wir haben ein föderales System und ihr seid für die Schulen zuständig, aber ich habe mir jetzt überlegt, will ich nicht mehr. Ich bin jetzt zuständig. Das geht nicht, weil das es das föderale System gibt und dass es die Regelung gibt, Schulen sind Ländersache. Das haben wir ja wiederum alle bestellt. Heißt, die einseitige Änderung davon wäre wiederum ja eine Beschneidung unseres Willens. Und auch da kann man klagen. Und auch da muss wieder geguckt werden, naja, ist es denn jetzt in Ordnung, dass ich mir irgendwelche Kompetenzen hier ranziehe? Ja, ich mache ein Gesetz und sage, zuständig dafür ist ab jetzt der Bundesgesundheitsminister. Dann ist das wieder ein Eingriff, da muss wieder geeignet sein, mild, relativ mild, unverfassungsgemäß, Abwägung mit allen dahinterstehenden Grundrechten und Belangen. Und insofern sollen die das machen und müssen wir das auch hinnehmen, dass sie das machen, beziehungsweise besteht immer die Möglichkeit zu klagen. Auch da nochmal, das hört man auch oft. So, ja, dann kannst du klagen, dann kriegst du in 8 Wochen die Entscheidung. Also das stimmt nicht, ne? Das stimmt nicht. Es gibt natürlich die ordentlichen Klagewege und ja, das dauert. Eine Klage muss man schreiben, muss man die einreichen, dann muss sie zugestellt werden, dann müssen die Richter sich hinsetzen. Da gibt es eine mündliche Verhandlung und pipapo. Es gibt aber bei allen staatlichen Maßnahmen immer auch das Mittel Eilanträge dagegen zu richten. Und Eilanträge sind in dem Fall Eilanträge. Ja, also die werden eiligst behandelt. Die werden in der Regel am nächsten, wenn nicht am übernächsten Tag irgendwie verhandelt. Und wenn das Gericht nicht zusammenkommen kann, dann entscheidet das der Vorsitzende des Gerichts. Und er macht dann auch eine Abwägung. Ja, und dagegen, gegen diese Entscheidung, stehen dann wiederum Rechtsmittel zur Verfügung. Also man hat da auch schon eine Kiste, um sich zu wehren, wenn man sagt, das ist nicht rechtmäßig. Gut ist ja wiederum, wenn sich Leute wehren gegen Maßnahmen, die ja keine Ahnung haben. Ja, so Leute, die da mit der Grundgesetzkeule rumschwingen und das Gericht denen und uns allen dann auch mal aufschreibt, nee, ist schon okay, das ist schon in Ordnung, wir haben das für euch mit überprüft, ist in Ordnung. Das ist ja auch gut, ne?
Das würde, glaube ich, auch die nächste Frage beantworten und die hast du auch eben schon beantwortet. Leben wir in einer Diktatur?
Nö, wie gesagt, also das Gegenteil ist der Fall. Nochmal, wer das sagt, dass wir in einer Diktatur leben, möge sich noch einmal vergegenwärtigen, dass jeder Mitarbeiter der Stadt Mülheim an der Ruhr von uns mittelbar demokratisch legitimiert ist. Und wenn wir nicht mehr wollen, dass sie solche Typen wie den einen einstellen, dann haben wir das in der Hand, indem wir nämlich diejenigen, die den einstellen, nicht mehr beauftragen.
Und das machen wir mit einem Kreuzchen oder eben nicht?
Genau, mit einem Kreuzchen oder eben nicht.
Da sind wir dann auch tatsächlich bei der nächsten Frage, nämlich was können wir tun?
Und das ja. Sich einmischen geht immer und man darf auch, wenn man mit staatlichem Handeln nicht zufrieden ist, klagen. Das ist ja nichts Böses. das ist ja überhaupt nichts Böses. Ja? Man ist ja nicht Verfassungsfeind, weil man gegen staatliches Handeln klagt. Also das Gegenteil ist der Fall. Ja? Wir haben die Gerichte dafür, dass wir sie bemühen. Ja, das sind gut bezahlte, gute Juristen, die dürfen auch ein bisschen für uns arbeiten. Das ist kein Problem. Ja? Und wenn ich mit einer Sache nicht einverstanden bin, dann ist es völlig in Ordnung, mir Rechtsrat zu holen und auch dagegen vorzugehen. Also ich würde mich über jede Klage gegen jede Corona-Maßnahme freuen und ich bin mir auch sicher, dass Entscheidungsträger, die Corona-Maßnahmen erlassen, überhaupt gar keine Sorge davor haben. Ja? Also das muss ja so sein. Wir haben doch in der Gewaltenteilung die Gerichte installiert, damit sie den von uns gewählten Entscheidungsträgern gegebenenfalls auf die Finger gucken. Hm. Dafür sind die ja da. Und diesen Mechanismus darf man auch benutzen. Ja? Man sollte nicht dabei so weit gehen und so sagen, ja, wir leben hier aber in einer Diktatur und das sind diktatorische Maßnahmen und deswegen klage ich. Das kann man machen. Da wird halt ein Verwaltungsrichter müde lächeln und dann ist das Ding, wird halt abgeschmettert. Ja? Aber natürlich kann man sagen, nee, ich sehe bei der und der Maßnahme nicht, dass ich mich daran halten muss, weil die schränkt mich doch sehr ein. Das kann man tun und dann wird das entschieden und das ist doch gut so. Also, man darf sich wehren, man darf wählen und man darf, wenn klar ist, ich habe mich gewehrt, aber das ist erfolglos, sich an die Maßnahmen dann halten.
Ich habe da gerade auch eine Frage. Wenn ich jetzt eine Anklage stelle, muss ich Kosten tragen?
Ja, also klar, ne? Beim Verwaltungsgericht, das ist nicht ganz günstig, ne? Da muss man schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Die Verfassungsbeschwerde ist kostenfrei, meine ich, ja. Da brauchst du auch keinen Anwalt, das kannst du machen. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt mittlerweile, so Querulantengebühren, weil ne, da immer wenn was kostenlos ist, läuft natürlich Gefahr, dass Leute das auch ein bisschen exzessiv nutzen, da könnten die unser Verfassungsgericht ein bisschen lahmlegen. Also ja, das kostet Geld, klar, aber das ist ja auch richtig, dass Geld kostet. Ja, kann ja nicht umsonst sein. Denn was wäre, wenn es umsonst wäre? Eine Klage muss ja entschieden werden. Also du kannst ja nicht als Gericht sagen, das ist offensichtlicher Bullshit. Dann schmeiße ich in den Müll. Das geht
selbst,
ja nicht.
Selbst wenn es offensichtlicher Bullshit
ist. So, das geht ist, ja nicht. Ne? Das heißt, der Richter muss sich ja hinsetzen, der muss das Urteil schreiben, das schreibt er auch selbst. Ja, auch da bitte nicht erzählen lassen, der wird das irgendwie, der wird die Vorzimmerdame schreiben, sondern das schreibt der Richter, die Richterin selbst. Der muss geschrieben werden. Wir haben ja als Staat auch Kosten bei so Gerichtsentscheidungen. Ja, wir müssen den Richter bezahlen. Und das ist schon in Ordnung, auch das ist Geld kostet. Denn wie gesagt, auch da, wenn es umsonst wäre, stell dir mal vor, was los wäre. Ja, da hast du nämlich mal eben 40.000 Corona-Leugner-Klagen im Briefkasten als Verwaltungsgericht Düsseldorf. Da kannst du abschließen. Mhm. Ne? Also das ist schon ganz gut, dass es auch Geld kostet. Wenn man allerdings gewinnt, ne, dann trägt man auch die Gerichtskosten nicht. Die muss dann der Staat tragen. Ne? Auch das ist ja eigentlich ein fairer Deal.
Genau. Völlig. Ich wollte einfach nur diese Bedingung nochmal herausstellen, dass ich jetzt nicht einfach einen Brief schreiben kann.
Ja, also wie gesagt, kannst du machen, aber du kriegst auf jeden Fall eine Rechnung vom Gericht, ne, erstmal, ne, für die Gerichtskosten. Und ja, also da sollte schon Hand und Fuß haben, sowas. Man muss ja auch nicht klagen, man kann ja auch einverstanden sein. Also ich glaube, ich hätte die Fähigkeit zu klagen, jetzt mal rein objektiv, wüsste ich schon, wie man das macht. Aber ich würde es gar nicht tun, weil eben diese Dinge, die ich vorhin gesagt habe, aus meiner Sicht schon passiert sind bei den Maßnahmen. Aber ist auch nicht schlimm, wenn man es macht. Da ist man nicht verfassungsfeind, wenn man nicht verfassungsfeindlichen Quatsch da reinschreibt.
Meine letzte Frage auf meinem Zettel, Benni, ist die Frage, gibt es Grund zur Panik? Und ich glaube, da das Recht kalt ist, gibt es rechtlich sowieso nie Grund zur Panik.
Das ist richtig.
Weil das ist einfach so, wie es ist. Ich würde die Frage gerne an dich persönlich stellen. Wie du mit deiner Sicht auf die Dinge als Privatperson, aber auch als Jurist und so weiter, wie du die Lage einschätzt. Gibt es Grund zur Panik, dass wir zu sehr in unseren Rechten beschnitten werden, dass wir zu sehr einer Willkür von oben ausgesetzt sind oder nicht?
Nein. Also definitiv nein. Man kann sich bei allem, oder ich tue das, ich rege mich über ganz vieles auf, was die,
weiß ich,
was die politische
dabei.
Ebene da angeht. Ja, ich rege mich über vieles auf. Ich hinterfrage auch vieles und ich frage mich auch, warum muss ich eine Ausgangssperre machen, aber warum müssen die Leute trotzdem mit dem Bus in eine Fabrik fahren?
Ja.
Natürlich frage ich mich das alles. und bin auch über das politische Personal sauer. Und da fragt man sich ja auch bei vielen so, wieso ist der da noch? Ja? Aber Panik ist nicht angezeigt. Man muss daraus lernen. Wenn man unzufrieden ist, muss man ja daraus lernen. Also ich muss daraus lernen, dass ich vielleicht den einen oder anderen politischen Entscheidungsträger, ich jetzt, nicht mehr sehen will auf dieser Position. Und dann kann ich ja eben diese Lernkurve kann ich ja mit meiner nächsten Entscheidung an der Urne zum Ausdruck bringen. Hm. Ich kann auch, und auch das ist nicht schlimm, kann auch mal einen bösen Brief schreiben. Das habe ich tatsächlich, ich habe sogar schon mal dem Ministerpräsidenten NRW geschrieben, weil mir eine Sache wirklich aufgeschlossen ist. Der hat geantwortet übrigens. Hm. Auch das kann man machen. Man darf ja im Diskurs bleiben, aber man braucht keine Panik haben, weil unser Rechtsstaat wirklich funktioniert. Ja, er funktioniert, er ist ganz stark in ganz vielen Bereichen, die wir gar nicht so sehen. Nochmal mein Beispiel, dass der Herr Mayer in einem Straßenverkehrsamt arbeitet, ist Teil unseres Systems, das ist Rechtsstaat. Ja, der funktioniert da. Und wenn der Herr Mayer willkürlich mir mein Autokennzeichen nicht gibt, dann funktioniert das auch. Da brauche ich keine Angst haben. Mhm. Ja, ich brauche keine Angst haben, da passiert mir nichts. Dass es in jedem Rechtssystem, in jedem Rechtsstaat Fehler gibt, die gemacht werden. Das ist so, das kann nicht anders sein. Fehler passieren immer, wenn irgendwo gearbeitet oder entschieden wird. Wir haben das große Glück bei uns, dass wir sie überprüfen können. Überprüfen lassen können. Hm. Von Leuten, die wir selbst eingestellt haben.
So ist es. Der Rechtsstaat funktioniert sogar oder insbesondere auch für die Leute, die behaupten, wir hätten keinen Rechtsstaat.
Ja, absolut.
Und das ist ja das Allerabgefahrenste, dass sich Menschen auf die Straße stellen, behaupten und das Recht auf Versammlung in Anspruch nehmen, um zu behaupten, es gäbe dieses Recht nicht.
Genau. Ja, aber daran sieht man doch schon, wie absurd das ist.
Genau.
Also an die Hörenden hier, lasst euch da bitte keinen Quatsch erzählen.
Und nicht ins Boxhorn jagen, ja genau.
Nicht ins Boxhorn jagen, das ist die falsche Fährte, ne? Also wir haben doch alle Internet, wir können alle gucken, was auf der Welt sonst wo los ist. Ne? In Myanmar, da gehen die Leute gerade auf die Straße und sagen, wir haben keinen Rechtsstaat. Und da sagt der Rechtsstaat, ja, habt ihr auch nicht. Und deswegen verteilen die da Kopfschüsse bei Demonstrationen. So. Das ist kein Rechtsstaat. Bei uns ist ja, die Querdenker ziehen durch Stuttgart und die Polizei läuft links und rechts daneben, damit die nicht von irgendwelchen Leuten aufgemischt werden.
Ja.
Das ist Rechtsstaat. Ne? Wir schützen jeden. Wir schützen sogar auch teilweise den Verfassungsfeind mit.
Ganz häufig, wie häufig ich schon auf Nazi-Demos war.
Ja, aber das ist ja auch.
Die auch von Polizisten geschützt worden.
Ja, klar. Aber das ist ja auch Teil unserer Geschichte und ist
genau.
Doch auch wichtig.
Genau.
Ja? Also, klar braucht man da inhaltlich nicht lange drüber nachdenken. Aber könnte ja auch sein, irgendwie wir sind alle die Bösen und deswegen müssen die Guten. Da ja auch nochmal beschützt werden. Ja?
Ja,
also
richtig.
Insbesondere, die müssen ja geschützt werden, weil da beweist der Staat doch, nein, ich bin ein Rechtsstaat. Ich bin doch ein Rechtsstaat. Nazi, du darfst hier spazieren gehen und deinen Quatsch machen, weil wir in einem Rechtsstaat sind. Gibt gute Grenzen, die dem Gesetz sind. Mhm. Und ich persönlich wünschte mir auch mehr Grenzen für dieses Fall. Aber der Rechtsstaat beweist, nee, wir sperren euch eben nicht alle ein, weil das geht nun mal nicht.
Hm.
Leider. Ja, kann man sagen, leider, aber da beweist er Stärke.
Aller Wahrscheinlichkeit nach sind die Corona-Maßnahmen rechtens. Wenn sie das nicht sind, dann wird das kontrolliert. Wir leben in keiner Diktatur, sondern im genauen Gegenteil zu einer Diktatur, nämlich in einem absolut demokratischen und wasserdichten System. In einem der reichsten Länder der Welt und uns geht es irgendwie allen gut. Das ist das Abgefahrenste daran. Ich fand dein Beispiel mit Myanmar gerade auch sehr passend.
Ja.
Wir haben alle die Möglichkeit, in Parteien einzutreten und Politik zu machen. Wir haben die Möglichkeit zu klagen, wir haben die Möglichkeit, böse Briefe zu schreiben und uns zu beschweren. Wir haben die Möglichkeit, unser Maul aufzumachen oder es zu halten. Wir haben alle Freiheiten der Welt, um unsere Meinung irgendwie kundzutun oder unsere vermeintliche Expertise mit in Arbeitsprozesse einfließen zu lassen, um Dinge zu ändern oder stabil zu halten. Und es gibt keinen Grund zur Panik. Und das ist, finde ich, ist ein schönes Fazit aus diesem Podcast, oder?
Definitiv.
Wenn ihr zu Hause das Gefühl habt, ihr braucht Beratung oder Unterstützung, weil ihr von Menschen oder mit Menschen konfrontiert seid, sei es in der Familie, im Freundeskreis, in der Schule, auf der Arbeit, wo auch immer, in der Uni, dass ihr nicht weiter wisst oder dass ihr Hilfe braucht bei Fragen im Umgang mit Menschen, die das Gegenteil behaupten. Wie das, was wir jetzt völlig, das Recht ist kalt, ich sage es nochmal, völlig, zumindest versucht, wertfrei hier rüberzubringen von einem Spezialisten, der es studiert hat, dann meldet euch bei uns. Wir geben euch da gerne Ratschläge und wir stehen da auch euch zur Seite. Ich glaube, es ist ganz wichtig, in diesen Zeiten nach wie vor Ruhe zu bewahren, so schwer es auch fällt. Und es ist, glaube ich, nach wie vor wichtig, dass wir das eine große gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verlieren, nämlich diese scheiß Pandemie endlich besiegt zu bekommen. Genug Leute zu impfen und dafür zu sorgen, dass die Intensivstationen wieder frei werden und dass wir irgendwann wieder ganz normal, was heißt ganz normal, aber wie gewohnt weiterleben können. Und ich glaube, wenn man dieses gemeinsame Ziel nicht außer Acht lässt, wenn man sich darauf fokussiert, dann kann man auch ertragen, dass man zwischen 21 und 5 Uhr nicht das Haus verlassen darf. Ob diese Maßnahme gerechtfertigt ist oder nicht, wir haben uns daran zu halten. So würde ich das zusammenfassen. Gibt es von dir noch was zu sagen, Laura?
Nein. Also ich sage ja manchmal in diesem Podcast, lass mal nicht über Corona reden. Ich fand das ganz wichtig heute und manchmal muss man darüber reden.
Ja.
Aber halte die Ohren steif und mich würde auch interessieren, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema heute oder auch andere Sachen, die vielleicht für andere Podcast-Hörende interessant sein könnten, dann dürft ihr uns die auch gerne schicken.
Genau.
Dann setzen wir uns damit auseinander.
Richtig. Lieber Benni, hast du noch was zu sagen an unsere Hörerinnen und Hörer?
Tschüss und bleibt alle brav.
Benni, vielen Dank für deine Zeit in deinem Urlaub, dich hier im Jugendhaus mit uns hinzusetzen. Ich hoffe, dass wir ganz bald wieder auf Freizeiten fahren können und du uns da vielleicht nochmal bekochst. Und bis dahin halten wir alle die Ohren steif und bleiben brav und freundlich und nett zueinander und vor allem KLUK, klug.
Genau.
Haut rein, meine Lieben.
Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.